Ich habe letztes Mal über die Ruhe gesprochen, über die Ruhe in Gott. Und wir haben den 7. Schöpfungstag angeschaut. Und wenn ich ganz genau sagen soll, habe ich 2 Schritte zur Ruhe Gottes genannt, nicht aber 3, wie ich das in der Einleitung versprochen hatte. 3 Schritte, die uns der 7. Schöpfungstag, an dem nichts mehr geschaffen wurde, aber immerhin doch der 7. Tag, 3 Schritte zur Gottes Ruhe, die er uns offenbart. Der Schritt 1 ist, Gott vollendet sein Werk. Und das klingt für uns Menschen etwas sehr logisch. Echte Ruhe von einem Werk zu haben, das nicht vollendet ist, ist nie eine echte Ruhe. Es ist nur eine vorübergehende Erholung, einmal Luft holen und dann geht's weiter. Ruhe Gottes ist die Ruhe eines vollständig vollendeten Werkes, dem nichts mehr hinzugefügt werden braucht, noch mehr, dem nichts mehr hinzugefügt werden kann. Der 2. Schritt, über den wir auch geredet haben, ist, dass Gott von seinem Werk ruhte. Und die Betonung war in besonderer Weise, dass wir von seinem Werk ruhen. Also der 1. Schritt ist das Werk vollenden, der 2. Schritt ist dann von dem Werk ruhen. Und Gott lädt uns ein, dass wir von seinem vollendeten Werk, von dem er ruht, dass wir in dieser Ruhe mit hineinkommen können. Also der 2. Schritt zur Ruhe Gottes ist niemals, dass du deine dir vorgestellte Ruhe bekommst. Eine Art von Ruhe, von einer Art Wohlbefinden und Trost, der genau so zu dir kommt, wie du es dir vorstellst. Und daran scheitern wir Menschen sehr oft. Wir denken, das müsste doch so und so aussehen, wenn ich wirklich echte Ruhe bekomme. Aber die Ruhe, die Gott verspricht, ist seine Ruhe. Also er lädt uns ein, die wir von unserem Werk nie fertig werden, auf dieser Erde, in seine Ruhe zu kommen, um sein vollendetes Werk zu genießen. Nun, der 3. Schritt, der fehlt noch ein Stück weit. Und der 3. Schritt, das ist der, Gott segnet und heiligte den 7. Tag. Das heißt also, der Segen und die Heiligung, die sind der 3. Schritt zur Ruhe Gottes. Und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Dann möchte ich aber auch die gesamte Schöpfung noch einmal rückblickend betrachten und dahin führen und zeigen, wie das auch im Tempel wiedergespiegelt wird und wie die Ewigkeit ein etwas anderes Verhältnis zeigt, was in besonderer Weise an Freude für die Zukunft mit sich bringt. Lasst uns gemeinsam wieder diese Verse lesen. 1. Mose Kapitel 2, Verse 1 bis 3. So wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Unser Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du uns Verständnis für diesen Text schenkst, dass du die Herzen vorbereitest, dass du mir auch die Weisheit gibst, das erklären zu können. Ich bitte dich, dass du uns davor bewahrst, Fehltritte oder in die Irre beziehungsweise in eine gewisse Falschheit führende Ansichten zu bekommen. Hilf uns vielmehr, wirklich dich zu sehen und deinen Segen, den du gibst, als wertvoll zu erachten und auch zu lernen, dass wir deinen Segen erkennen und nicht, dass wir unsere Wünsche hineinbringen und irgendwie dafür sorgen wollen, dass du tust, was wir gerne möchten. Danke für diesen Text und für den ganzen wunderbaren Schöpfungstext, den du uns gegeben hast und vor allem für dich selbst. Amen. Gut, der 1. Schritt war also, Gott vollendet sein Werk. Ich hatte auf die Vollendung der Stiftshütte hingewiesen, vom Tempel, dass Jesus sprach, es ist vollbracht, und auch auf die endgültige Vollendung am Ende. Jesus wird Himmel und Erde neu machen, er ist Anfang und Ende, und wir werden bei Gott sein und er wird bei seinem Volk sein. Auch sein Werk in uns, das er begonnen hat, wird er vollenden. Es gibt nichts und niemanden, der jemals in der Lage ist, ein von Gott begonnenes Werk vorzeitig zu beenden, abzubrechen, kaputt zu machen. Das geht nicht. Nicht einmal der Teufel, der sehr darum bemüht ist, Gottes Werk zu stören, besonders das Werk der Erlösung, aber er wollte auch schon vorher in die Schöpfung, die hat er ja auch in den Fluch hineingebracht. Selbst der Teufel bringt es nicht dahin, das Werk endgültig zu Fall zu bringen. Das geht nicht. Gott kommt immer zu Ziel, selbst wenn Störenfriede da sind. Also was Gott beginnt, das vollendet er. Und das ist unser ganz besonderer erster Schritt zur Ruhe Gottes. Auch geistlich, im Geistlichen gesehen. Bist du Kind Gottes? Hat er mit dir ein Werk begonnen? Vertraue darauf, er wird es zu Ende bringen. Selbst wenn du so oft fällst, dass du selbst die Hoffnung verlierst und dass du überhaupt keine Idee mehr hast, wie du jemals von dieser Sünde wegkommen kannst, von diesen Gedanken oder vielen anderen Dingen, vertraue ihm. Er wird es zu Ende bringen. Ganz gleich, wie hoffnungslos du es in deinen Augen siehst. Der zweite Schritt ist, Gott selbst ruht von seinem Werk, das er gemacht hat. Er ruht von dem ganzen Werk, das er gemacht hat. Und wenn Gott ruhen kann, solltest du nicht sagen, ich bin noch nicht fertig. Das kann nicht sein, dass Gott mit einem Werk fertig ist und du glaubst, da fehlt noch etwas. Das geht nicht. Nun, wahrscheinlich würde keiner von uns in der Schöpfung genau dieses Problem erkennen. Niemand geht wahrscheinlich zu der Lilie hin, schaut sich die an und sagt, ja, da hat Gott etwas nicht ganz bedacht, da hätte man es so und so und so machen müssen. Was willst du besser machen, wie Gott es geschaffen hat? Das Einzige, was wir machen können, ist, okay, hier ist etwas kaputt gegangen. Eine Krankheit ist entstanden in einem Körper, der so eigentlich gesund und kräftig sein sollte. Okay, das ist Folge der Sünde. Da wollen wir die Sünde wegnehmen. Aber das ist ja nicht das, was Gott unvollkommen geschaffen hat, weil er es nur nicht ganz auf die Reihe brachte, es vollkommen zu schaffen. Also Gott ist vollständig in seinem Tun. Wenn Gott ruht, wenn er sagt, ich bin jetzt fertig, dann kannst du nichts mehr hinzufügen. Das geht nicht. Heute haben wir irgendwo von irgendjemandem gehört, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das in einem der Gebete war oder ob Vito es gesagt hatte, dass wir mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Welten gesegnet sind. Ja, okay, wenn Gott jetzt sagt, du bist mit jedem geistlichen Segen gesegnet und Jesus Christus sagt, es ist vollbracht, was willst du denn für deine Erlösung, für deine geistlichen Segnungen noch irgendwie hinzufügen? Das geht nicht. Das Einzige, was du machen kannst, Gott, ich stelle mir den Segen in der Gemeinde aber anders vor. Ich stelle mir das vor, dass alle immer zu mir kommen und dass sie mich ermutigen, dass sie mich tragen und dass sie mit Leichtigkeit mir dabei dazu verhelfen, ohne Kampf in der Heiligung zu wachsen und dann am Ende fast sündlos zu sein. Okay, das ist aber dein Vorschlag, ja? Und du kannst nicht von Gott erwarten, dass er sich deinem Vorschlag jetzt unterordnet und in deiner Wunschart und Weise arbeitet, um dann mit dir endlich mal zu deiner Ruhe zu kommen. Das wird nicht funktionieren. Und sehr oft sind unsere Wünsche, die wir haben, unsere Vorstellungen, wie eine Sache konkret aussehen sollte im Glaubensleben, das, woran wir zerschellen und kaputt gehen. Wir sind nicht bereit, in der von Gott zugedachten Art und Weise den Kampf in dieser Welt gegen die Sünde zu kämpfen und dabei dennoch in der von ihm vollbrachten Ruhe der Errettung zur Ruhe zu kommen. Also wenn Gott ruht, bitte merkt es euch, wenn Gott fertig geworden ist mit einer Sache, kannst du darin ruhen, dann ist die Sache vollständig. Da kannst du nichts mehr hinzufügen. Und alles, was dir dann nicht vollständig erscheint, da musst du dich prüfen, ob du da nicht deine eigenen Wünsche mit ins Spiel hineinbringst. Okay, wir wissen jetzt aber natürlich auch alle, dass unser Fleisch nicht vollendet ist. Und mit unserem Fleisch ist Gott auch noch nicht am Ende angekommen. Niemand von uns, die wir hier heute sitzen, ist fertig vollendet in der Ewigkeit mit einem neuen Körper, in dem keine Sünde mehr wohnt. Ja? Niemand von uns. Wir alle haben zwar einen neuen, wenn wir gerettet sind, einen neuen Geist bekommen. Gott lebt in unserem Herzen, aber wir haben keinen neuen Körper. Das heißt, unser Fleisch ist immer noch sündig, ist immer noch vom Fluch dieser Welt betroffen. Das ist nicht fertig. Manchmal müssen wir auch dort gucken, gibt es vielleicht die eine Sache, wo Gott sagt, ich bin fertig und du darfst in meinem Erlösungswerk zur Ruhe kommen. Aber in deinem Kampf gegen die Sünde, die ja noch in deinem Fleisch wohnt, da kommst du nicht zur Ruhe in dieser Welt. Das ist noch nicht fertig. Aber wir haben die Verheißung, dass Gott fertig werden wird. Offenbarung 21, siehe, ich habe alles neu gemacht. Und ich möchte später heute nochmal dahin gehen, um zu zeigen, wie Gottesdienst damit zusammenhängt. Gottesdienst im weitesten Sinn. Aber dort sagt Gott in einem prophetischen Perfekt. Das heißt, er sagt etwas für die Zukunft in Vergangenheitsform, als wäre es schon vollendet geschehen. Das nennt man in der Theologie ein prophetisches Perfekt. Und dort sagt er, es ist alles geschehen. Ich glaube Vers 6 oder 7. Alles ist geschehen, es ist alles fertig, vollendet. Aber das ist eben noch in der Zukunft. Ich hatte über den Sabbat gesprochen. Und der Sabbat war ein Bundeszeichen für Israel. Für uns Christen heute ist dieser Sabbat als Gesetz nicht gegeben, dass wir den Sabbat halten müssten. Das Prinzip, auch irdisch mit unserem Körper einen Tag der Erholung zu haben, ist aber nach wie vor ein gutes Prinzip. Und ich möchte euch dazu ermutigen, dieses Prinzip zu leben. An einem Tag in der Woche all deine Werke, mit denen du in dieser Erde beschäftigt bist, beiseite ruhen zu lassen und einen ganzen Tag lang dich überhaupt nicht um deine Werke kümmern, um das, was du auf dieser Erde zu tun hast, sondern einen ganzen Tag lang dich nur an dem bereits vollendeten Werk Gottes erfreuen oder an dem Werk, das Gott noch zur Vollendung bringen wird, also diese Zukunftshoffnung auf die Ewigkeit, und dich daran zu erfreuen und wirklich darin zu leben, darin aufzublühen und darin Ruhe zu erleben. Und ich glaube wirklich, wenn wir das tun werden, zusätzlich zu unseren regelmäßigen stillen Zeiten und zusätzlich zu dem, dass wir generell in dieser Ruhe in Christus Jesus ruhen dürfen, auch wenn es uns oft nicht so gelingt in diesem allgemeinen Lebenskampf, dass wir dennoch einen Tag in der Woche in ganz besonderer Weise uns wirklich nur auf das Werk Gottes konzentrieren, mit Freude daran denken. Das wird unser Leben beeinflussen, positiv beeinflussen. Dort wird Segen und Fruchtbarkeit daraus fließen. Auch wenn es uns nicht als Gesetz vorgeschrieben ist, das zu tun. Aber dieses Prinzip einfach aus Dankbarkeit zu nehmen und zu sagen, lasst uns doch einen Ruhetag einführen. Der Sabbat, der Sonntag, wie auch immer, das ist gut. Aber wir sollen uns nicht verunsichern lassen von den verschiedenen Leuten, die sagen, tu das nicht für jenes, du solltest lieber den Sabbat halten, dann bist du näher am den 10 Geboten und so weiter. Wir sind freigemacht vom Gesetz. Unsere Abhängigkeit von Ausruhen als Menschen ist aber geblieben. Ja? Auch wenn wir frei vom Gesetz sind, sind wir nicht frei von dem Ausruhbedürfnis geworden. Das bleibt. Und das schenkt Gott Israel in besonderer Weise. Und das gibt er auch uns. Und auch wir dürfen es tun, wenn es geht. Manchmal werden wir von Leuten gestört daran. Nun, ich möchte zum dritten Schritt heute kommen. Gott segnet und heiligt den siebten Tag. Und ich möchte in diesem drei Punkte besprechen, also drei Unterpunkte in diesem Fall. Das eine, ich möchte über den Segen reden, dann möchte ich über die Heiligung reden und als dritten Punkt möchte ich über die Parallelen zum Gottesdienst, also dort, wie wir aus der Schöpfung ein Vorbild für den Gottesdienst sehen können. Das ist sehr interessant, das zu betrachten und ich denke, es kann uns auch in dem einen oder anderen Bereich unseres Lebens hilfreich sein. Gott, nachdem er geruht hat, wenn wir jetzt sagen, er hat ein Werk vollendet, fertig, wir können nichts mehr hinzufügen, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt zu Gottes Ruhe ist, Gott selbst ruht und lädt uns ein, in seinem vollendeten Werk mit ihm zusammen zu ruhen. Dann könnten wir geneigt sein zu sagen, naja, wir sind doch schon bei der Ruhe angekommen. Wieso brauchen wir jetzt noch einen dritten Schritt, um bei der Ruhe anzukommen? Ja, ich möchte es mit folgendem begründen. Abgesehen davon, Ihr, vielleicht erinnert ihr euch, das habe ich jetzt heute nicht dabei. Ich habe nur wenig dabei. Vielleicht erinnert ihr euch letztes Mal, ich habe den Text, die Verse 2 und 3, in diesem Chiasma aufgeschrieben. Ja, außen ist die Vollendung, der erste Schritt. Weiter innen war die Ruhe, die erwähnt ist, das war der zweite Schritt. Und ganz innen im Zentrum ist das Heiligen und das Segnen. Warum hat Gott den Segen und das Heiligen so stark in den Zentrum dessen hineingebracht, was er sprachlich aussagt? Warum sagt Gott, das ist es, das ist das Zentrum, daraufhin habe ich alles geschaffen? Jede Sabbatruhe, die wir halten, meinetwegen Sonntagsruhe, wird zu Ende gehen. Stimmt's? Es gab noch nie einen Sonntag, der nicht aufgehört hat. Selbst ein Sabbatjahr, das die Israeliten halten sollten, ein Jahr lang Urlaub, nicht arbeiten müssen, nicht im Schweiße des Angesichtes sein Brot essen und die Erde bestellen, die waren wirklich ganz nah am Traum des Menschen ran, von dem, was Gott ihnen bot. Das haben sie nicht gelebt, nicht erreicht, aber theoretisch hätten sie es haben können. Aber das Jahr ging irgendwann zu Ende. Der siebte Tag hat in der Bibel keinen Abschluss. Es wurde Abend und es wurde morgen der siebte Tag. Und jetzt sagt mir mal eine Sache in der Bibel, die Gott gesegnet hat und die nicht in Erfüllung gegangen ist, wo jemand diesen Segen, das, was Gott vorhatte, abgebrochen hat. Ja, die haben das nicht erreicht. Die haben den Segen, den Gott ihnen gab, nicht erreicht. Aber Gott an sich, der Segen, den Gott gegeben hat, den hat Gott ja nicht ungültig gemacht. Er hat nicht irgendwann gesagt, so, ihr seid mir jetzt, ich mache Schluss. Für dich gilt heute auch, lebe in seinen Geboten und du wirst leben. Schaffen wir nicht, ich weiß. Ich glaube, es gibt tatsächlich nichts, wo Gottes Segen aufgehört hat. Es gibt Dinge, wo Gottes Segen nicht mehr gegriffen hat, weil die Voraussetzungen nicht mehr da waren. Aber nicht, dass Gottes Segen tatsächlich aufgehört hat, dass Gottes Segen plötzlich nicht mehr machbar war. Alles, was Gott segnet, das wird durchgezogen werden. Wenn Gott den Menschen segnet und die Tiere segnet und sie sich vermehren sollen, dann können sie von Gott weggehen, so viel sie wollen. Die Menschen vermehren sich trotzdem. Die Tiere vermehren sich auch. Da kann Krieg und Hungersnot herrschen, Sünde, Zerstörung. Trotzdem kommt es zu einer Bevölkerung der Erde. Ja, der Segen, den Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, dass wir uns vermehren sollen, unvollkommen, aber er ist in gewisser Weise immer noch da. Er bleibt bestehen. Wir können das Nächste sagen. Gott hat gesagt, herrscht auf dieser Erde. Er haltet das Leben, pflegt das Leben. Bis heute haben wir Regierungen oder auch manchmal Clans oder wie auch immer. Es gibt Herrschaftsschichten, die dafür sorgen, dass Zucht und Ordnung herrscht und dass das Leben nicht ausgelöscht wird. Zugegeben, sehr viel geht kaputt. Aber bei all dem, was kaputt geht, bei all dem, was an schlechter Herrschaft, an Zerstörung da ist, die Menschheit existiert immer noch. Sie hat sich immer noch nicht umgebracht. Irgendwie wird immer noch Leben erhalten, auch wenn es wirklich manchmal sehr bösartig ist in der Art und Weise, wie es getan wird. Wenn Gott etwas segnet, wenn er beschlossen hat, dass eine gewisse Sache sein soll, dann ist sie. Dann kann man es nicht sagen, wir machen es mal so, dass es nicht mehr sein soll. Wenn Gott jetzt diese Ruhe, die da war und für die es kein Ende geben sollte, segnete, wer will dann die Ruhe wegnehmen? Was Gott hier sagt, ist, ich schaffe nicht nur eine Ruhe, wo du dich einmal einen Tag lang ausruhen kannst. Aber Adam und Eva, hört zu, der Montag kommt, oder in diesem Fall der Sonntag dann, der erste Tag der Woche kommt und tut mir leid, aber dann müsst ihr weiterschaffen, was ich nicht geschafft habe. das war nicht nötig. Gott segnete diese Ruhe, dieses Vollendetsein, und es sollte ein ewig währender Zustand sein. Eine Ruhe, die nie aufhört, in der der Mensch leben sollte. Die Ruhe Gottes hat nicht nur einen Anfang in dem, was Gott vollendet. Sie hat nicht nur ein Bestehen, weil Gott selber auch ruht, weil es nichts mehr besser zu machen gibt. Die Ruhe Gottes hat kein Ende. Sie ist ewig. Sie ist erfüllend für das Herz des Menschen. Das heißt, sie wird das Herz des Menschen, unser Bedürfnis nach Ruhe, vollständig erfüllen. Und sie wird auch in alle Ewigkeit hineinreichen. Wir könnten jetzt theologisch herangehen, wir können es aber auch einfach mit Dankbarkeit machen und sagen, wieso hat Gott denn dann, als der Teufel kam und die Ruhe ein Ende hatte, für den Menschen? Der Mensch selbst wollte Gott sein und konnte nicht mehr in Gottes Ruhe ruhen, weil er in seiner eigenen Welt jetzt versucht hat, etwas für sich zu machen. Wieso konnte Gott den Menschen nicht einfach so laufen lassen? Nun, es gibt sicherlich viele Gründe, die wir hier anführen könnten. Aber einer der Punkte ist, Gott hat die Ruhe gesegnet, dass sie in Ewigkeit da sein sollte, dem Menschen zur Verfügung stehen. Gott wollte in alle Ewigkeit in einem vollendeten Werk mit dem Menschen diese Beziehung leben, ihr Gott sein und sie sollten sein Volk sein. Nur weil der Teufel es geschafft hat, Gott das Volk wegzunehmen, wird Gott nicht aufhören, diesen Plan zu verfolgen. Er hat diesen Zustand gesegnet und er wird dafür sorgen, dass dieser Zustand in eine Ewigkeit hinein auch sein wird. Das ist einer der Gründe, weshalb ich der Meinung bin, dass Gott, als er das Ganze gesegnet hat, nicht einen Zeitraum von 24 Stunden innerhalb einer Woche segnete. Auch wenn er sagte, er segnete den siebten Tag, aber es geht nicht nur einfach darum, dass er nur den siebten Tag segnete und die anderen Tage waren dann ohne Segen Gottes. Er segnete einen Zustand, diesen Zustand der Ruhe, der ist unter dem Segen Gottes. Als der Mensch gefallen war und nicht mehr in dieser Ruhe Gottes leben konnte und seine Werke ihn weder in die ewige Errettung brachten, noch dass er jemals in einem seiner Werke zur Ruhe kam, da hat Gott Israel erwählt und ihm einen Sabbat gegeben. Einen Sabbat als ein Schatten dieser Ruhe, die irgendwann nie zu Ende gehen sollte. Israel hatte die Gelegenheit, jede Woche an einem Tag in besonderer Weise an diese Vorhersage Gottes zu denken, jedes siebte Jahr einen Schatten dieses ewigen Segensgenusses zu erleben. Sie haben es nicht getan. Sie waren immer wieder mehr mit ihren eigenen Werken beschäftigt, als damit in dem Werk Gottes zu ruhen, in dem, was er ihnen versprochen hatte, im Glauben zu ruhen. Gott hat diesen Zustand gesegnet und dieser Zustand wird wiederkommen. Heute können wir ihn nur geistlich erleben. Wir haben alle geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Wir haben sie. Wir müssen sie nicht erbetteln, nicht erkämpfen. Wir müssen nichts tun, um den Segen zu bekommen. Wir haben diesen Segnungen bekommen. Die größere, wichtigere Frage ist, reicht dir das? Oder sagst du, nur dann ist der Segen ein Segen, wenn mein Wunsch erfüllt ist? Oder freust du dich an der Errettung, an der geistlichen Errettung deiner Seele? Das ist schon ein Unterschied. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich jemandem die größte Freude anbieten möchte und ich würde ihm Errettung seiner Seele anbieten, dann sage ich, ach ja, Andreas, sicherlich, das ist auch ganz gut. Natürlich will ich in der Ewigkeit auch im Himmel sein, aber ich will doch jetzt hier ein erfülltes Leben haben. Es ist manchmal so, als würde es uns nicht genug sein. Als würden wir immer noch mit Gottes Hilfe, mit seiner Kraft, unser eigenes Reich bauen wollen. Und das macht uns oft sehr unglücklich und unfähig, in diesem Segen genussvoll leben zu können, uns daran erfreuen, an diesen Segnungen in der Himmelswelt, die wir geistlich bereits bekommen haben. Und gleichzeitig können wir uns aber auch immer an die noch zukünftigen, ich sage mal irdischen Segnungen, das heißt also die Segnungen, die wir auch im Körper als wohltuend, als kein Schmerz mehr, keine Last mehr mit Sünde erleben werden. Eines Tages wird das kommen, was wir uns hier auf der Erde wünschen. Aber es wird in einer neuen Erde sein, in einem neuen Himmel, nicht in dieser. Und wir sollten das schon trennen. Versuche nicht hier auf der Erde mit deinen Wünschen zum Ziel zu kommen. Das wird nur frustrierend sein. Das wird Frustration bringen. Freue dich an dem, was Gott in der Ewigkeit für dich bereithält. Als Gott den Tag gesegnet hat, dann hat er ihn auch geheiligt. Nun, was ist Heiligen? Heiligen heißt im Allgemeinen etwas absondern, etwas für einen bestimmten Zweck aussondern. Wir sehen sehr viele, sagen wir mal, typische Muster in der Bibel. Gott segnet in der Regel, Gott heiligt. Ja, nicht wir heiligen, sondern Gott heiligt. Wenn irgendwo der Mensch heiligt, sich selbst heiligen sollte, dann war darunter in der Regel eine rituelle Reinheit verstanden. Also dich reinigen bedeutet dann, du solltest in Israel nach dem Gebot, die es gab, verschiedene Rituale durchführen, um dich zu reinigen. Baden am Abend, Kleider wechseln oder verschiedene Sachen. So sollte man sich heiligen. Aber grundlegend zu sagen, dieses Gerät ist jetzt nur für das Heiligtum Gottes vorgesehen oder diese Volksgruppe ist jetzt nur noch, oder nur diese Stamm ist für den Priesterdienst vorgesehen oder der ist für jenen Dienst vorgesehen. Dieses Heiligen zu einem bestimmten Zweck, das hat immer Gott gemacht oder eine von Gott autorisierte Person. Also häufig sehen wir das bei Mose. Er hat dann für Gott geheiligt, nach dem Auftrag, den Gott ihm gab, Dinge zu heiligen. Und immer wieder sehen wir, wenn die Bibel von Heiligen spricht, es wird für Gott ausgesondert, für einen besonderen Zweck für ihn. Nicht für mich, okay? Und auch für niemanden von euch. Es wird nicht für euch ausgesondert. Ich wüsste von einer Ausnahme. Vielleicht habe ich auch einiges übersehen, das kann schon sein. Ich hatte nicht die Zeit, nochmal die ganze Bibel durchzuschauen. Aber so spontan, Jesus sagte, ich heilige mich für sie. Ja, er ist für uns geheiligt. Keine besonderen Lebensweisen, keine Kochtöpfe. Auch kein Ausschnitt aus dem Amazonasgebiet, der für uns geheiligt wurde oder ist irgendein Ackerboden oder sowas. Jesus ist für uns geheiligt. Er hat sich selbst für uns geheiligt. Jetzt würde ich vielleicht ein bisschen ketzerisch zurückfragen wollen und sagen, reicht dir Jesus? Oder brauchst du noch etwas auf der Erde? Wenn du sagst, Jesus reicht mir, werden viele Dinge in deinem Leben wirklich zu deiner Zufriedenheit und Erfüllung da sein. Du brauchst dann ja nicht das Glück auf dem Arbeitsplatz, um Erfüllung zu erleben, weil du ja Jesus hast. Und wenn er dir zusätzlich Erfolg bei der Arbeit schenkt, dankbar. Also wir können dankbar sein, wir können uns daran erfreuen. Aber wenn wir es nicht haben, sagen wir vielleicht schade, aber es ist nicht, was ich brauche, nicht das, wonach ich strebe. Jetzt zurück zum Heiligen. Normalerweise ist es aber so, dass für Gott geheiligt wird. Und hier hat Gott diesen siebten Tag geheiligt. Er hat also diesen Zustand oder auch den Tag für sich geheiligt. Israel sollte es so leben, das war aber ein sündiger, gefallener Zustand, in dem Israel lebte, aber sie sollten es so leben, dass sie jeden siebten Tag, jeden einzelnen, ganz für Gott in den Heiligten und nicht ein einziges ihrer eigenen Werke tun sollten, sondern nur die Werke Gottes tun sollten. Sie sollten seine Sabbate halten. Und das hat Gott geheiligt, dass alles für ihn hin ist, zu ihm hin. Und das ist das, wofür wir leben, wofür er den Menschen geschaffen hat. Das habe ich schon bei der Erschaffung des Menschen gesagt. Gott hat einen Menschen nach seinem Bild geschaffen, nach einem Abbild aus dem Himmel, nach einem Original aus dem Himmel hatte den Menschen als Abbild geschaffen, aber das Material war irdisch, das er genommen hat. Und hier sagt Gott, in diesem Zustand meines vollendeten Werks und meiner Ruhe, die hoffentlich für immer bleiben, was dann nicht taten, soll der Mensch für mich geheiligt sein. Dieser ganze Zustand, die Schöpfung soll für mich geheiligt sein. Dieses Leben in dieser Ruhe, in dieser Freude, dieses hingezogen sein zu Gott, soll für Gott geheiligt sein. Und wenn wir jetzt hingehen werden und sagen, ich möchte die Ruhe Gottes, und einige Lieder, die wir heute gesungen haben, sprachen davon, dass Jesus unsere Ruhe ist. Und wenn wir aber hingehen und sagen, okay, Gott hat das Werk vollendet, jetzt darf ich ruhen und jetzt will ich die Ruhe für mich haben. Deine Seele wird nicht wirklich Erfüllung finden. Diese Ruhe, sie ist zu Gott hingedacht. Dafür hat Gott uns geschaffen. Für Gott. Ich weiß, dass das gar nicht mal so einfach für uns immer ist, weil wir gefallene Menschen sind und unser Fleisch ist immer noch mit Sünde behaftet. Unser Fleisch will immer noch für sich. Ich empfinde nicht Genugtuung und angenehme Gefühle, wenn es Holtert richtig gut geht und er alle seine Krankheit, alles los ist und wirklich gesund ist. Wenn er himmelhoch jauchzend und glücklich ist, ich empfinde es nicht. Wenn er das auslebt von mir, dann freue ich mich darüber und sage, ich gönne es ihm. Aber ich an meinem Leib erlebe es nicht. Und das ist etwas, was wir auch häufig im Geistlichen leben. Wir sagen, okay, die geistliche Erfüllung für unsere Seele ist da. Gott hat uns alles gegeben, aber unser Leib, der ein Großteil unserer Gefühle macht, der ist immer noch mit Schmerz behaftet, der ist immer noch total müde und kaputt von der Arbeit, der Leib ist immer noch gebrochen. Die Worte meines Nächsten tun mir immer noch weh und so wie ich reagiert habe, das tut meinem Nächsten auch weh. Da ist immer noch Sünde im Spiel und deswegen fällt es uns manchmal sehr schwer, das empfundene Problem in unserem Leib, in unserem Fleisch, in unserem normalen Leben, von der geistlichen Erfüllung, die wir in Christus haben, zu trennen. Wir können es auch nicht richtig trennen. Es ist ja ein Körper, wo Geist und Seele zusammen sind. Es spielt alles ineinander. Aber das fällt uns deswegen oft schwer, sodass wir neigen zu sagen, ich finde keinen Segen Gottes. Mir geht es so schlecht, da ist gar kein Segen Gottes. Ich habe es nicht. Angeblich bin ich für Gott ausgesondert, geheiligt, dieser ganze Zustand, aber selbst wenn ich für Gott dann ein paar Psalmen lese, naja, am Ende tue ich es ja auch immer alles für mich. Und es ist so schwer, der Körper zieht zu uns, wir wollen es für uns machen und auf der anderen Seite sagt Gott aber, das ist alles für mich geheiligt. Dein ganzer Körper, alles sollte doch für mich zur Ehre sein und es fällt uns schwer, das zu machen. Und wer immer bekehrt ist, kennt diesen Kampf, diesen ganz besonderen Kampf. Dieser Kampf, wenn wir ehrlich zueinander sind und zu uns selbst, sagt, dass es keinen Tag gibt, wo wir auch nur ansatzweise ein wirklich heiliges Leben führen können. Selbst wenn wir am Abend keine konkrete Sünde nennen könnten, die wir getan haben, müssen wir sagen, diese Hingabe an Gott, dass alles für ihn geheiligt ist, dieses Ruhen in ihm, trotz aller Schwierigkeiten, das kann ich nicht sagen, dass ich den ganzen Tag lang das gemacht und getan habe. Es fällt uns schwer. Wir in unserem Körper haben wirklich ein Problem damit, nicht zu sündigen. Und niemand von uns wird, so glaube ich, einen einzigen Tag ohne Sünde schaffen. Es müssen nicht immer große sein, manchmal sind es größere Sünden. Manchmal merken wir es gar nicht, dass wir sündigen. Und trotzdem dürfen wir in dieser Ruhe Gottes zur Ruhe kommen. Und das ist schön. Das ist wirklich schön. Wir können uns am Abend erinnern und sagen, Gott hat das Werk vollendet. Er ist fertig geworden. Er hat geruht. er hat von dem, was in der Offenbarung geschrieben steht, in einer vollendeten Vergangenheit gesprochen, obwohl es für uns noch Zukunft ist. Und wenn Gott als vollendete Vergangenheit in die Zukunft hineinspricht, ist es für Gott so sicher, die Zukunft, als wäre sie schon geschehen. Und dann dürfen wir uns darüber freuen, es wird auch für uns genauso sicher sein. Und ich finde, wir sollten wirklich lernen, uns daran zu freuen. Gott heiligt für sich, wir sind für ihn geheiligt. Das hat er gemacht und das ist eine große Freude. Wer immer für ihn geheiligt ist, weil Gott ihn gerettet hat, der wird auch nicht mehr von irgendjemandem von Gott weggerissen werden. Der darf sich sein Leben lang freuen, trotz all seiner Verfehlungen, selbst wenn sie täglich immer wieder geschehen, darf er sich wirklich freuen, ich gehöre zu ihm. Er hat mich ja für sich geheiligt. So. Wer wird mich jetzt aus seiner Hand reißen, wenn er mich für sich geheiligt hat, für das Leben mit ihm? Das wird nicht passieren. Gut, die Schöpfung als Vorbild für das Leben mit Gott. Ich möchte hier ein paar Beobachtungen teilen und ein bisschen zurück in die Schöpfung schauen. Wir haben ja mittlerweile schon kennengelernt, dass die Schöpfung sehr schön und sehr, literarisch besonders geschrieben ist. Da hat Gott nicht zufällig erst das und dann das und dann das gemacht, durcheinander gewürfelt, sondern gab es eine sehr gute Schöpfungsordnung. Das ist jetzt nicht die Ukraine-Flagge, auch wenn man das vielleicht denken könnte. Mit Gelb symbolisiere ich den Wohnort Gottes, den Himmel, und das hier ist die Erde. Sie war wüst und leer, voller Wasser, und der Geist Gottes schwebte auf den Wasser. Gott schuf also Himmel und Erde. Und dann begann er sein Schöpfungswerk auf der Erde. Er hat dann Wasser getrennt. Er hat die unteren Wasser von den oberen Wasser geschieden und hat die Ausdehnung dazwischen Himmel genannt. Ja, also die hat den gleichen Wort bekommen, den gleichen Namen, wie das, was wir als Gottes Wohnort bezeichnen, Himmel. Dann hat Gott weiter getrennt und gesagt, dass das Wasser unten auf der Erde soll sich an einen Ort sammeln und das andere, das Trockene, soll sichtbar werden. Das hier, Meer, das ist Erde, das ist Himmel. Der Übergang, das habe ich deswegen so gemacht, formal könnte man sagen, ja, all diese Wasser, die Gott nach oben gebracht hat, die sind nach oben und trennen unsere Welt von Gottes Welt. Da ist so eine Wasserschicht dazwischen. Aber man könnte auch sagen, okay, die Wasser oben, rein physikalisch gesehen, sind auch innerhalb des Universums. Das habe ich euch damals erklärt, warum man das so sehen kann. Darauf kommt es mir jetzt nicht an. So, wir haben hier aber Gottes Himmel, dann das Trennende zu dem Menschen, das ist die Wasser oben und unten das Meer als Lebensraum und die Erde als Lebensraum. Die Vögel fliegen angesichts des Himmels, aber nicht im Himmel, sie fliegen angesichts des Himmels, brüten aber auf der Erde und vermehren sich auf der Erde. Das sind die Lebensräume. Ja? So, und jetzt gehen wir weiter. Jetzt Tempel bzw. Stiftshüttenaufbau. Da gibt es das Allerheiligste, es symbolisiert den Himmel Gottes, der Wohnort Gottes, dort thronte Gott auf der Stiftshütte. Die Wasser oben werden mit Vorhang symbolisiert. Dann ist die Erde das Heilige, weil dort auch der Großteil der Schöpfung Gottes lebt und vor allem die Krone der Schöpfung, der Mensch. Und der Vorhof wird durch das Meer symbolisiert. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Okay, das ist auf viele jüdische Ausleger zurückzuführen. Also die Juden, die Hebräer haben sehr stark die Schöpfung als Parallelbild zum Tempelbau gesehen. Und ich denke nicht von ungefähr. Ich halte das für tatsächlich so gemeint. So, was wir jetzt erleben, ist, dass... Oh, hier fehlt aber eine... Okay, nee. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang. Dann war der Vorhang als trennendes Mittel zwischen Gottes Wohnort und dem Heiligen nicht mehr da. Plötzlich konnten die Priester direkt ins Allerheiligste schauen, ohne dass dort der trennende Vorhang war. Im Hebräerbrief haben wir die Stelle, wo es heißt, dass Jesus durch die Himmel hindurch schritt nach dem vollendeten Werk der Erlösung. Er hat uns einen Weg frei gemacht. Und jetzt entsteht dieses neue Bild, in dem wir leben. Wir auf der Erde, die heil, also die, die zu Gott gehören, haben direkten Zugang zum Vater in Jesus Christus, ohne dass es den trennenden Vorhang gibt. Wenn wir einmal ganz genau schauen, wie der neue Himmel und die neue Erde aussehen werden, da wird es das Meer, das hier nur noch verkleinert dargestellt ist, wird es dort gar nicht mehr geben. Und Gott wird mit seinem Volk zusammen bei ihm leben, wird ihr Tempel sein. Plötzlich werden alle Grenzen vermischen und Gott wird aus seinem Wohnbereich mit den Menschen auf der neuen Erde leben und wir werden sein Volk sein und er wird unser Gott sein. Ich glaube wirklich, dass diese Schöpfung, wie Gott sie gemacht hat und wie er sagte, dass die Stiftshütte gebaut werden soll, das hat Mose ja auf dem Berg gesehen, dass das in der Tat in der Schöpfung ein Abbild hat. Und ich glaube, dass unser Blick, ich weiß, es ist ein bisschen viel Glaube heute, es ist nicht das Entscheidende, aber dass unser Blick, wenn wir in die Sternenwelt schauen und sagen, da hinten ist Gott irgendwo, und dort irgendwo warten unsere Angehörigen auf uns, die uns vorangegangen sind. Das ist immer noch so dieses, dort im Himmel, da ist für die Erde, immer noch der trennende Vorhang da. Wir können nicht direkt in den Himmel hineingehen. Und auch die himmlischen Bewohner können nicht so ohne weiteres direkt auf die Erde, wenn Gott sie nicht sendet, um etwas zu tun. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir mit dieser himmlischen Welt zusammen sein werden. Der Mensch im neuen Jerusalem, wo es keine Sonne mehr geben wird, weil sie nicht gebraucht wird. Das Licht aus dem Himmel wird direkt da sein, Gott und der Sohn. Der Tempel wird nicht mehr gebraucht werden, es wird eine ganz andere Ordnung des Gottesdienstes sein. Sein Volk sind wir und er ist unser Gott. Und wir werden diesen Gottesdienst leibhaftig in einem neuen Körper vollkommen leben können, dieses Gemeinschaft miteinander. Wir sehen aber von der Schöpfung her, dass dieses Gemeinschaft mit Gott haben, sein Volk sein und er ist unser Gott, schon da war. Nicht so vollkommen, wie es noch kommen wird. Man könnte ja beinahe sagen, Adam und Eva, gut, dass ihr gesündigt habt. Denn jetzt werden wir direkt mit Gott zusammenleben und nicht mehr durch den menschlichen Himmel getrennt sein von ihm. Nein, ich finde nicht gut, dass sie gesündigt haben. Ich weiß nicht, wie Gott seinen Ratschluss immer geplant hat und warum er das so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Aber was ich weiß, ist, dass Gott trotz dieses verdorbenen Menschen, trotz der Sünde, etwas noch Herrlicheres plante zu machen. Und das gibt uns etwas von unserem Gott zu erkennen. Unsere Sünde, selbst wenn das Maß der Sünde voll ist, ist seine Gnade noch größer. Dass er sogar in der Lage ist, aus unserer Sünde etwas Schönes zu machen. Geht ihr jetzt hin und sündigt alle, damit noch mehr Schönes daraus entsteht? Das sei ferner. Nein, das machen wir nicht. Gottes Ziel war es schon immer, dass er unser Gott ist und wir sein Volk, dass wir mit ihm Beziehung pflegen und fast alles, was Gottesdienst ist, all der Weg, den Gott mit Israel gegangen ist, den er mit seiner Gemeinde geht, zielt darauf hin ab, dass er unser Gott ist und wir sein Volk sind. Wie können wir an einem Tag das vergessen? Das ist Gottesdienst. Dass wir sein Volk sind, ihm dienen mit dem, was wir haben, zu seiner Verherrlichung. Ich würde sagen, Dienst, das ist jetzt für das, was ich heute sagen möchte, meine Definition für Gottesdienst, ist jede Tat, die wir tun, die zur Verherrlichung Gottes dient. Das ist Gottes Dienst. Und das sollten wir tun. Die Schöpfung kann uns in vielfacher Weise eine Hilfe sein, uns daran zu erinnern, dass wir Gott dienen sollen, dass wir ein Volk sind, berufen, sein Volk zu sein. Und er ist unser Gott und unser Vater. Die Schönheit der Schöpfung kann uns jeden Tag durch unseren Blick, und ja, bei Stefan dann nicht so, aber er muss sich das irgendwie anders versuchen, Erinnerungen zu machen, durch Akustik, durch die Musik, das ist auch Schöpfung, durch all das, was wir irgendwie wahrnehmen können, sollten wir daran erinnert werden, dass wir Gottes Volk sind. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Wir können uns auch durch viele andere Schöpfungssegnungen und den Schöpfungsauftrag, den er uns gegeben hat, immer wieder daran erinnern, wirklich zu Gottes Verherrlichung zu leben. Dafür sind wir da. Lasst uns diese Schöpfung, und ich möchte heute diesen Schöpfungsbericht abschließen, bin noch nicht fertig, aber trotzdem schließe ich ab. Lasst uns diese Schöpfung, in der wir leben, die wir hören, die wir sehen, die wir unterschiedlich wahrnehmen, lasst sie für uns ein Erinnerungszeichen da sein, dass wir Gott dienen wollen. Einen Gottesdienst des Lebens als sein Volk. Und er ist unser Gott und unser Vater. Amen. Vater im Himmel, du bist unser Gott und wir sind dein Volk. Und das ist schön. Es ist wirklich schön, sich daran zu erinnern. Und es ist gut, einen Tag zu haben, an dem wir auch einmal zur Ruhe kommen können, um wirklich darüber nachzudenken, was es alles für Herrlichkeiten mit sich bringt, dass wir dein Volk sind, dass wir in diesen geistlichen Segnungen bereits angekommen sind, dass wir sie haben. Und naja, die körperlichen, den irdischen Fluch, den wir immer wieder jeden Tag erleben, in dem wir noch da sind, da sind wir nicht alleine. Du bist da und du hast uns aber ganz fest zugesichert. Wir werden ganz bestimmt bei dir in der Ewigkeit sein, wo auch das aufgeräumt sein wird. Und dann wird alles neu sein. Dann wirst du mit allem vollendet sein. Das wird schön sein. Darauf freue ich mich. Und wirke du in jedem von uns diese Freude. Und bitte gib, ich möchte dich in Jesu Namen darum bitten, dass du jedem Einzelnen aus unserer Gemeinde und jedem Zuhörer, der hier ist, jedem Gast, dieses besondere Geschenk gibst, dass er durch das Anschauen, durch das Anhören, durch das Fühlen von dem, was du in die Schöpfung hineingelegt hast, dass wir daran erinnert werden, dass wir Gottesdienst feiern, dass wir dazu da sind, mit allem, was wir tun, dich zu verherrlichen, dir zu dienen und dass wir eines Tages, getrennt von jeder Barriere, direkt mit dir zusammen werden leben können, dein Volk sein und du wirst unser Gott sein. Amen.